Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen hier wahrscheinlich eine der letzten Aufnahmen in diesem Raum, keine Ahnung.
Ja.
Wir haben gestern...
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ist dann erst aufgenommen, also ist jetzt nicht so viel passiert seit der letzten Aufnahme. Aber wir werden jetzt so ein bisschen wahrscheinlich vorproduzieren. Es wäre eigentlich übelst geil, wenn wir nächste Woche nochmal zwei Folgen aufnehmen könnten. Dann hätten wir es einfach durch bis zum...
Wir versuchen unser Bestes.
Ja,
wir versuchen
und ansonsten,
uns keinen extra Stress zu machen.
Falls irgendwie eine Woche mal nichts kommt, liegt es daran, dass wir umgezogen sind und unsere Mikros nicht mehr wiederfinden oder so.
Vielleicht, ja. Ja, das ist halt auch so ein bisschen jetzt die Kunst irgendwie, versuchen alles zu machen, aber... nicht zusätzlich Stress noch auf uns zu nehmen, weil ich meine, der Umzug ist ja an sich schon genug Stress. Deshalb, ich glaube, wir versuchen einfach unser Bestes, ohne uns jetzt Druck zu machen. Und deshalb ist ganz gut, dass du schon mal ankündigst, dass vielleicht eine Folge nicht kommen könnte.
Ja, mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall heute festgestellt, also ich habe vorher eine Mail bekommen von der Kita, dass die Kita jetzt morgen, also Donnerstag und Freitag, zu hat. Und unsere Kinder waren jetzt ja irgendwie erst fast 2 Wochen nicht in der Kita.
Ja.
Mhm. Das heißt, unsere Kinder haben jetzt noch 3 Tage in der Kita und dann ist vorbei. Oh, mein Herz tut so wie über unsere Tochter liebt ihre Bezugserzieherin so sehr. Ich dachte irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ich finde das so krass. Bei mir ist das immer so, bei solchen Ereignissen wie jetzt zum Beispiel der Umzug, das ist für mich immer noch ewig weit entfernt. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo es dann so ganz konkret wird, so, ja, nächste Woche ist der letzte Kita-Tag von den Kindern. Und, der Umzug, der ist ja schon nicht mal in 2 Wochen.
Ja.
Und die Umzugskartons stehen jetzt da und das ist so der Punkt bei mir jetzt, wo ich es auf einmal realisiere, wo es mir ins Gesicht springt und ich einfach nicht mehr so,
Man kann es nicht mehr ignorieren.
Es war ewig weit weg und auf einmal, zack, ist es jetzt genau da und wir sind jetzt fast schon mitten im Umzug und das ist so.
Ja, aber wir haben jetzt auch alles eigentlich fertig. Wir haben
alles organisiert, ja.
Jetzt müssen wir noch die Kisten packen und ich meine, dadurch, dass wir mit einem Umzugsunternehmen umziehen, wir haben jetzt auch schon ein paar von den Sachen, die wir so übrig haben, nicht mehr mitnehmen wollen, bei Kleinanzeigen reingestellt. Genau, wir haben auch schon so ein bisschen die Räume geplant in der neuen Wohnung, wobei ich glaube, dass wir da dann auch nochmal gucken müssen, wie wir dann...
Wir haben jetzt die Möbel, die wir haben und die...
Nein, aber wie wir das dann auch aufteilen, wie es dann für uns am besten passt. Wir werden auf jeden Fall, wir werden kein Spielzimmer für die Kinder haben, sondern wir machen das Spielzeug höchstwahrscheinlich, also den Spielzeugschrank bei uns oben ins Wohnzimmer, weil unsere Kinder spielen nicht ohne uns. Also die wollen, selbst wenn sie alleine spielen, spielen sie bei uns in der Nähe. Also selbst wenn sie irgendwie mit ihren Spielsachen spielen, dann bringen sie voll oft einfach mit in die Küche oder basteln da oder keine Ahnung was. Deshalb haben wir einfach beschlossen, die Kinder, also wir haben halt so 2 Zimmer, die sind direkt nebeneinander. Das eine wird ein Kinderzimmer und das andere wird das Schlafzimmer. Und im Kinderzimmer steht halt das Hochbett, da wird auch noch ein kleiner Schrank reinkommen mit ein paar Spielsachen. Falls die Kinder irgendwie oder ein Kind Lust hat, sich wirklich zurückzuziehen, dass sie da auch noch spielen können. Aber die Hauptspielsachen, mit denen sie am meisten spielen, werden oben bei uns sein, weil sonst werden wir uns selbst fast nicht oben aufhalten.
Ja, das ist halt total, total so. Wir haben ja jetzt auch gerade so ein bisschen... das mal ein bisschen konkreter geplant oder eigentlich gar nicht so konkret, aber mal überlegt, was wir halt uns von der Wohnung wünschen und was halt quasi so unser Konzept ist, also wie wir es einrichten wollen, was uns wichtig ist. Und dann haben wir halt auch festgestellt, ja, die Kinder, die brauchen halt, also die Kinder halten sich immer bei uns auf und es wird jetzt darum gehen, dass die gesamte Umgebung möglichst kinderfreundlich ist und dass halt alles eine Ja-Umgebung ist und dass jeder Raum für die ganze Familie geplant wird und dass die Kinder einfach überall mitgedacht werden, auch dann in unserem Arbeitsraum, in unserem Büro und dann können die sich auch überall aufhalten und überall spielen, dann ist das relativ, also dann ist das nicht so wichtig, dass die dann
in unserem Arbeitsraum aufhalten, ja, aber nicht ohne uns.
Nee, nicht aufhalten,
das
aber,
mich
das
verwirrt.
Aber dass das auch möglichst kinderfreundlich auch geplant
das
wird.
Halt die Sachen, die Kinder die nicht ran dürfen, halt weiter umstehen. So.
Dass ja. die Kinder halt auch damit gedacht werden, in jedem Raum.
Hätte ich aber tatsächlich im Arbeitszimmer gar nicht, finde ich spannend, dass du das jetzt sagst. Aber ist eine gute Idee.
Ja, schon, weil die, naja, die werden ja auch ein bisschen mitmachen wollen.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, im Arbeitszimmer so einen kleinen Kindertisch reinzustellen, dass sie quasi ihren eigenen Schreibtisch haben.
Auch eine gute Idee, ja.
Ja.
Ja. Und das sind halt so Überlegungen, die wir haben. Und wenn wir halt alles irgendwie so ein bisschen als Jahrumgebung und kindergerecht und überall Spielsachen haben, wozu brauchen die dann ein eigenes Spielzimmer, das die halt eh nicht benutzen?
Unsere Kinder dürfen jetzt ja auch immer bei uns mitarbeiten. Also die waren jetzt ja auch die letzten Wochen irgendwie so viel zu Hause, dass wir halt auch einfach trotzdem arbeiten mussten. Das heißt, die sitzen bei uns auf dem Schoß und gucken zu, was wir machen, dürfen halt hin und wieder mal was klicken. Oder die Kleine, die greift doch einfach nochmal so in die Maus rein und sowas. Aber der Große, der kann halt schon so richtig Anweisungen befolgen, so dass er die Maus richtig festhält und dann halt richtig klickt und so. Und er hat jetzt einfach immer die Aufgabe gehabt, so ich habe so ein Thumbnail designt für YouTube. Schaut es euch gerne an, das ist, glaube ich, ganz cool geworden. Auf jeden Fall hat er das halt mit mir zusammen gemacht. Also ich hab jemandem immer gesagt, wo er draufklicken soll, wo er es hinziehen soll und sowas. Und das hat ihm so krass viel Spaß gemacht. Und gestern kam er aus der Kita und er hat mich so in den Arm genommen, das Erste, was er gesagt hat, war, arbeiten wir jetzt zusammen? Und ich war so, okay. Und dann saß er einfach so da und hat so ganz viele Fenster geschlossen und sich so mega gefreut. Es war so süß irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Und was ich noch sagen wollte, man denkt immer, man muss Kindern so richtig krasse Aufgaben geben, aber für ein Kind ist es zum Beispiel auch schon richtig heftig, einfach nur mit der Maus zu einem Fenster zu fahren und dort das Fenster zu schließen. So, das ist schon mega cool für unser Kind.
Das ist eine super schwierige Aufgabe motorisch.
Aber auch beim Kochen oder sowas, gestern war ich halt so, also hat unser Kind die ganze Zeit, saß der auf der Arbeitsfläche und hat so eine Mango gegessen und ich habe nebenbei gekocht und irgendwann war er fertig mit der Mango und kam halt so zu mir rüber und meinte so, ja, ich möchte noch helfen. Und ich war so, okay, ich bin jetzt eigentlich schon fast fertig. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war ein bisschen Wasser in einen Topf schütten und die Deckel drauf machen. Und dann habe ich ihm das aber gegeben. Also früher hätte ich halt zu ihm gesagt, nee, ich bin jetzt fertig. Weil das für mich keine richtigen Aufgaben sind, einen Deckel zuzumachen. Und dann habe ich so gedacht, so, aber warum nicht? Es ist ja trotzdem eine Aufgabe. Und habe ihm halt den Deckel gegeben und halt das Glas zum Wasser reinschütten. Und er war voll zufrieden. Er hat das dann so zugemacht. Und dann hat er so gemeint, und was machen wir als nächstes? Und ich so, jetzt müssen wir einfach nur warten. Und er war so, okay, ist runtergesprungen und ist irgendwo hingerannt, hat gespielt.
Ja, aber das ist halt auch irgendwie eine spannende Erkenntnis, dass Kinder jetzt nicht Aufgaben brauchen, die irgendwie schwierig sind, sondern Aufgaben,
die halt also, richtig sind, die echt sind.
Genau, Aufgaben, die echt sind und tendenziell also irgendwie den Können angepasst bis zu leicht. Zu leichte Aufgaben sind auch okay, ist auch kein Problem. Mach den Deckel rauf, reicht doch aus. Weil das Häuschen, was das teilhaben kann.
Ist ja auch eine richtige Aufgabe.
Die sollten nur nicht zu schwierig sein, dass sie die Kinder frustrieren. Aber zu leicht ist nicht so das Problem.
Und halt, also wenn sie zu leicht sind, dann auch nur, wenn die Kinder es wollen. Also wenn euer Kind immer den Müll rausbringen soll und irgendwann keinen Bock mehr hat, dann liegt es daran, dass die Aufgabe zu leicht ist und dass es halt keine Herausforderung ist, diesen Müll ständig rauszubringen. So.
Ja, das ist ja generell auch jetzt quasi unsere Philosophie, dass die Kinder eingeladen werden, alles mitzumachen, aber halt nichts gezwungen sind. Und wenn die dann halt gehen oder keine Lust haben, dann ist es auch okay.
Ja.
Die machen halt mit und wenn nicht, dann machen sie nicht mit. Das ist halt kein Zwang.
Ey, und letztens unser Kind einfach, wir haben draußen auf der Terrasse gesessen, da gegessen und er war halt vor uns fertig, ist schon mal aufgestanden, hat, glaube ich, seinen Teller sogar schon weiß ich gar nicht, ob er seinen Teller reingeräumt hat. Keine Ahnung, er hat irgendwas geholt auch. Und dann kam er wieder raus und Martin war gerade fertig mit Essen, hat er so auf Martins Teller gezeigt, meinte so, bist du fertig? Dann meinte Martin, ja. Dann hat er einfach seinen Teller genommen und ihn in die Spülmaschine gestellt, so ohne Aufforderung, gar nichts. Ein vierjähriges Kind.
Ja.
Das war so cool.
Ja, und ohne dass wir jetzt irgendwie das forciert hätten, ohne dass wir jetzt gesagt hätten, du musst das jetzt lernen oder du musst jetzt dies und das, sondern wir haben ihn halt einfach nur immer ermutigt, das zu machen.
Ja.
Und immer, also das haben wir ja schon immer gemacht, die Kinder irgendwie machen lassen, denen halt das auch zutrauen, dass die jetzt einen Teller dann zur Spülmaschine tragen, auch unser kleines Kind, als es, keine Ahnung, also noch nicht zwei war und auch noch nicht so, da war ich mir nicht so sicher, ob es klappt, aber ich habe sie trotzdem eben Teller in die Geschirrspülmaschine räumen lassen.
Ja.
Es hat auch immer funktioniert.
Ja.
Und das ist halt schon sehr cool. Also
es ist so cool
unser
gerade.
Kind geht halt übelst darin auf gerade.
Aber
das
gleichzeitig
ist
es auch
autonom.
Eine ultra heftige Phase. Heute Morgen war schon wieder, dass Martin und ich dachten, boah. Also ich bin jetzt auch echt gespannt, wie jetzt die nächsten Tage laufen, einfach nur, weil wir gerade nicht mehr so gut. Also dadurch, ich weiß nicht, wir haben schon ein bisschen was umgestellt auch in der Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen. Wir schreien gar nicht mehr. Wir lassen sie auch mehr machen, aber wir im Gegenzug, würde ich sagen, erwarten wir auch mehr.
Oder? Nein, nicht wirklich, dass wir mehr warten, aber wir übernehmen mehr Führung einfach und wir...
Also die Kinder sind irgendwie maximal frei unter maximaler Führung. Wir planen halt den kompletten, also die Tagesstruktur geben wir halt komplett vor und da haben die Kinder auch wirklich nicht mitzureden. Mhm. Und die Zeit innerhalb der Struktur können die Kinder aber quasi mehr oder weniger frei gestalten. Mhm. Also gestern zum Beispiel hat unser Kind gebadet. Und früher hatte ich gesagt, nein, pass auf, dass es nicht nass gespritzt wird, bla 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 bla. Mhm. Das Einzige, was ich dieses Mal gesagt habe, war, ich habe dieses Mal einfach gar nichts gesagt.
Das ist gut.
Ich habe gar nichts gesagt.
Ziel war baden.
Es war einfach nur so, okay, er badet jetzt, alles gut, ist mir egal, was er macht. Und das Geile war, das Badezimmer war danach überflutet und es hat mich nicht gejuckt, weil ich mir dachte, es ist egal, es ist ein Kind. Mhm. Wir haben es dann zusammen sauber gemacht, alles war gut.
Ja, ich glaub,
ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt einen Erziehungsauftrag.
Nee, ich glaube, so ein bisschen der Kern ist auch, dass wir halt vorgeben, was gemacht wird. Also wir geben nicht aus Prinzip vor, was gemacht wird, sondern wir tun halt das, was uns gut tut.
Und was getan werden muss
auch. Was getan werden muss. Also wenn Haushalt gemacht werden muss, dann machen wir Haushalt. Wenn es uns jetzt gut tut, rauszugehen, dann gehen wir raus. Und wir machen das aber so, dass es für die Kinder cool ist, weil die sich dann halt frei bewegen können in diesem Rahmen. Wir erwarten nicht von den Kindern, dass sie das jetzt beim Haushalt mitmachen, aber laden die dazu ein, eben mitzumachen. Und so
und wenn
ist
sie
dann,
aber was anderes machen, genau. Machen sie halt was anderes. Und wir halten sie nur von Dingen ab, die wirklich gefährlich sind.
Ja. Also es ist halt so ein bisschen, wir kontrollieren unsere Kinder nicht, aber wir lassen uns auch nicht von unseren Kindern kontrollieren, sondern das ist einfach so ein gemeinsames, wertschätzendes Beisammensein dann, in der alle irgendwie sich frei entfalten können in dem Rahmen, den wir vorgeben.
Ja, diese ganze Inspiration haben wir, wie wir jetzt auch schon in den letzten Folgen gesagt haben, alle aus dem Buch Kindern mehr zutrauen von Michaeline Dukleff, ich kann dieses Buch nur so krass empfehlen, weil es hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, auch was wir für Fehler gemacht haben innerhalb unserer Erziehung. Natürlich sollte man das nicht alles so zerkopfen, aber jetzt gerade fühlt sich das auch alles viel intuitiver an.
Das fühlt sich jetzt gerade nicht mehr so zerkopft an wie vorher, muss ich sagen. Ja, was waren eigentlich so die Fehler, die wir vor allem gemacht haben?
Wir haben viel zu sehr Wünsche mit Bedürfnissen auch verwechselt, wenn man es jetzt auf die bedürfnisorientierte Erziehung bezieht.
Mhm.
Und wir dachten, dass es wichtig ist, das Kind quasi ins Zentrum zu stellen.
Ja, wir haben quasi uns viel zu sehr nach den Kindern gerichtet.
Aber nicht nach den Bedürfnissen, sondern den Wünschen der Kinder.
Genau, wir haben viel zu sehr dann gefragt, ja, worauf hast du Lust,
möchtest du essen? Also zum Beispiel, ich finde, sorry.
Ja, also zum Beispiel einfach Sachen wie, was möchtest du jetzt machen, was möchtest du essen, möchtest du dies oder das? So, und so haben wir halt quasi immer in der Zeit, die Kinder da waren, uns komplett nach den Kindern gerichtet. Also es war so, dass wir oder dass ich dann halt in der Zeit, die Kinder in der Kita waren, versucht habe, den ganzen Haushalt zu machen, um dann halt die Zeit frei zu haben, um die Kinder zu beschäftigen.
Ja,
und
weil wir
hat sich alles
dachten,
um Kinder beschäftigen gedreht. Man muss Kinder beschäftigen.
Kinder unterhalten. Ja,
unterhalten, genau.
Ja, aber auch, weil wir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen dachten, dass man das so macht und dass es wichtig für die Kinder ist. Und wir haben uns dann auch immer gewundert. Ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen in der Folge gesagt, dass man Kindern Spielen beibringen muss, weil sie es ja gar nicht können. Und ich finde es irgendwie lustig, dass ich nicht den Zusammenhang gezogen habe zwischen, meine Kinder wollen gar nicht spielen und können auch gar nicht alleine spielen irgendwie. Mhm. Und ich muss es ihnen erst beibringen es ist vielleicht auch einfach unnötig, ihnen das beizubringen. Also weil entweder sie spielen von sich aus, Und sind quasi spielerisch oder halt nicht. Aber jetzt, wo wir die Kinder einfach nur mit einbeziehen und halt ständig mit ihnen Sachen machen und sie so mitlaufen lassen, spielen sie auch viel mehr, aber von sich aus und halt viel kreativer auch. Und es gibt natürlich immer noch weiterhin keine Medien. Also natürlich dürfen die Tonys hören, aber auch wir haben nur ein paar ausgewählte Tonys. Machen die auch zurzeit gar nicht.
Ja.
Und ansonsten kein Tablet, kein Fernsehen, gar nichts.
Es wird ja halt immer gedacht, Spielen ist so halt das Spiel mit Spielzeug und alles andere ist halt nicht Spielen, aber für Kinder ist alles Spielen. Für Kinder ist halt im Haus das Mitmachen, was Mama und Papa machen, eben genauso Spielen. Und freies Spiel ist für Kinder auch Spielen. Und freies Spiel ist eben nicht vorgegeben durch Spielzeuge.
Und vor allem nicht vorgegeben durch Erwachsene. Was ich noch sagen wollte, was ich so mindblowing finde, unsere Tochter, seit sie klein ist, sie liebt Plastikflaschen aufschrauben, zuschrauben. Ich habe immer nach Spielzeug gesucht, was so ähnlich funktioniert und habe ihr irgendwie so viel Schraubspielzeug gekauft und sie hat das nie benutzt und ich dachte so, hä, aber sie schraubt doch so gerne. Jetzt, wo wir die Kinder machen lassen, was sie wollen, ist sie einfach auf die Terrasse gegangen, hat sich so eine Flasche geholt, die leer ist natürlich und seitdem ist es ihr Lieblingsspielzeug. Sie schraubt diese Flasche auf, sie schraubt sie wieder zu, sie steckt die Flasche in ihren Roller, fährt die Flasche spazieren, nimmt die Flasche raus, schraubt sie auf, schraubt sie zu. Das macht sie den ganzen Tag.
Ja. Ja, wobei wenn man so sagt, jetzt so, weil die Kinder machen lassen, was sie wollen, das ist ja auch nicht, also das klingt dann gleich so nach Vernachlässigung und laissez-faire, aber das ist
Nein,
es halt auch gar nicht.
Wir kommentieren halt nicht jeden Scheiß davor, hat die gesagt, einfach, wir hey, geben den die Kindern, Flasche ist kein Spielzeug, räumen die da wieder auf.
Wir geben den Kindern einfach mehr Freiraum und das ist halt richtig, ja, das
Die
halt
bekommen ihre Autonomie dadurch. Die bekommen ihre Autonomie dadurch, dass sie ihren Tag selbst frei gestalten dürfen, dass sie auch eigene Fehler machen dürfen, für die wir aber die Verantwortung tragen, indem wir halt das wieder aufräumen. Wir übertragen unseren Kindern nicht mehr die Verantwortung für, in Anführungszeichen, Fehlverhalten, weil das können sie nicht tragen, sie sind Kinder. Wir übertragen ihnen aber mehr Verantwortung im Alltag, indem wir sagen, hey, du kannst jetzt hier mir helfen, wenn du das möchtest und echte Aufgaben erfüllen und echte Aufgaben zum Familienleben teilhaben und wir nehmen deine Vorschläge auch an und so weiter.
Ja, im Endeffekt geben wir den Kindern mehr Verantwortung, aber übernehmen die Verantwortung für die Fehler, die Kinder machen, die daraus resultieren.
Und schimpfen halt nicht.
Genau, und dadurch ist dieses Schimpfen einfach so losgelöst, weil dann ist für uns klar, ja, okay, das ist jetzt nicht, wir müssen jetzt sauer auf das Kind sein, weil es jetzt die Verantwortung hatte, sondern hey, das Kind hat einen Fehler gemacht, es ist noch klein, wir übernehmen jetzt dafür die Verantwortung, wir beheben den Fehler.
Also zum Beispiel in dem Buch wird halt so eine Szene beschrieben und die kennt, glaube ich, auch jeder von euch aus dem Alltag. Das Kind wirft ein Glas um, alles ist nass und die Personen, die handeln halt so, indem sie einfach nur das Glas hochnehmen, alles aufwischen und dann zu der erwachsenen Person, sagt die eine Person zu der anderen erwachsenen Person, das Glas stand am falschen Ort. Das Kind hat zwar das Glas beim Toben umgeworfen, man könnte jetzt das Kind anschimpfen, hey, du hast hier getobt im Wohnzimmer, was soll das denn, dass du hier rumtobst, jetzt hast du das Glas umgeworfen, so, das wäre die klassische westliche deutsche Erziehung, würde ich jetzt mal sagen. Dass die Leute einfach dann das Kind anmeckern dafür, dass es ja so unachtsam ist. Aber als erwachsene Person hast du die Verantwortung für den Raum. Und wenn du siehst, dass ein Kind tobt, kannst du auch einfach als erwachsene Person deinen Becher hochnehmen und gucken, dass er woanders steht, sodass er nicht umfallen kann.
Die Umgebung anpassen im Endeffekt. Und das Ding ist ja, dass das Kind sieht ja, dass es das verursacht hat. Und das Kind weiß dann halt auch, okay, das war jetzt vielleicht blöd. Und schimpfen ist halt so, ich kenne das von mir selbst, wenn ich einen Fehler mache, dann ist mir das schon bewusst und wenn dann irgendjemand schimpft, dann ist es nur noch draufhauen, so.
Ja,
dann bringt es einfach original gar nichts, dann fühle ich mich einfach nur verletzt. Dann denke ich mir, ja, aber ich weiß auch, dass ich einen Fehler gemacht habe, es tut mir leid, was soll ich noch machen? Und dann wird man ausgeschimpft, so, das voll. Bringt mir jetzt nichts, das ist jetzt einfach nur noch draufhauen. So, und bei Kindern ist es, glaube ich, ähnlich.
Ja. Ja, aber dadurch ist unser Tag gerade... Es ist sehr, also unser Kind will jetzt wirklich sehr, sehr viel Autonomie und gleichzeitig ist dieses, also dadurch, dass wir den Kindern nicht die ganze Zeit sagen, was sie tun sollen, auch nicht, wie sie sich verhalten sollen, nicht irgendwie dieses, setz dich jetzt hin, mach jetzt dies, mach jetzt jenes. Ihr müsst mal mitzählen, wie oft ihr eure Kinder in 20 Minuten eine Anweisung gebt. Und dann lasst es einfach. Gebt ihnen einfach keine Anweisungen mehr.
Ja, man macht das vor allem nicht als Anweisung, so setz dich so hin, setz dich dahin, sondern man sagt einfach, wenn du dich so und wenn du das und das machst, dann passiert das und das und halt wirklich nicht drohen, sondern eine natürliche Konsequenz.
Ja, du aber wirst auch vom dann, Stuhl fallen, das dann so. Auch einfach lassen. Also zum Beispiel, wenn unser Kind auf den, gestern wollte unser Kind auf den Tisch krabbeln und irgendwie den Topf anfassen, irgendwie sowas oder ich weiß nicht genau, den Topf nehmen. Ich meinte nur so, der Topf ist heiß, du wirst dich verbrennen. Und sie hat den Topf einfach nur angeguckt, hat mich angeguckt und ist wieder zurück auf ihren Stuhl. So, aber auch nicht irgendwie, also der Topf war jetzt nicht mega heiß, so sie hätte sich nicht schwer verbrannt, sie hätte halt ihn angefasst und gemerkt, dass er heiß ist, so. Deshalb war es für mich okay, sonst wäre halt die richtige Lösung auch einfach den Topf hochzunehmen und wegzustellen. Ja. Wenn das jetzt eine wirklich gefährliche Situation wäre, aber einfach nicht dem Kind die Verantwortung übertragen quasi und nicht schimpfen, dass das Kind auf den Tisch klettert, sondern einfach den Topf wegstellen.
Ja. Und das klingt jetzt ja auch so ein bisschen so, man könnte ja denken, ja, das ist ja unfair, wenn man dem Kind nicht mehr so viel Mitspracherecht einräumt und das sich jetzt nach den Erwachsenen richtet, wann ein Haushalt gemacht wird und nicht mehr spielen und dass das gemacht wird, was den Erwachsenen gut tut. Das Kind
kann doch jederzeit spielen.
Genau, aber man sorgt ja auch dafür, dass die Kinder in dem Rahmen halt eine gute Zeit haben, aber was halt wirklich die Konsequenz davon ist, und auch nicht dieses ständig reden, ständig alles kommentieren und das Kind kontrollieren wollen, die Konsequenz ist einfach, dass es einem besser geht und dass man nicht mehr so wütend wird, also mir, dass ich nicht so wütend werde und dass es mir leichter fällt, dass ich entspannter bin und das hat dann eben, oder deshalb werden unsere Kinder jetzt wirklich einfach kaum noch angeschrien. Also ich will natürlich nicht sagen nie.
Nicht mal wirklich, dass wir selber, also nicht mal von wegen schimpfen, sondern einfach nur, dass wir die Stimme erheben, passiert eigentlich in der letzten Woche fast gar nicht. Also ich glaube, es gab 3 Situationen in der letzten Woche. Und früher hätte es halt 3 Situationen am Tag gegeben, in denen wir unsere Wut authentisch gezeigt hätten.
Ja, und so ist es halt einfach, wir sind so viel weniger wütend, wir haben so viel mehr Kapazitäten, wir haben halt auch, der Haushalt kann gemacht werden, wenn die Kinder da sind. Wir haben halt auch so viel mehr Zeit, wir sind so viel entspannter. Und
wir haben letztens Mittagsschlaf gemacht, währenddem unsere Kinder oder eins unserer Kinder wach war, haben wir beide geschlafen und es war kein Problem und es lief kein Tablet und kein Fernsehen und nichts. So, das Kind hat gemalt.
Malen.
Ohne dass wir irgendwas das da forciert haben. So, also das wäre früher undenkbar gewesen.
Und deshalb, wenn es uns dann gut geht und wir nicht mehr wütend werden und unsere Kinder dadurch nicht unfair oder gewaltvoll behandeln, dann kommt es den Kindern einfach krass zugute.
Das ist halt auch so ein bisschen der Main Point, so je weniger du versuchst, dein Kind zu kontrollieren, desto weniger wird es erstens versuchen, dich zu kontrollieren und desto weniger Reibung gibt es auch. Und wenn du halt einfach den Fokus darauf legst, deinen Alltag so zu gestalten, wie du ihn davor gestaltet hast und dein Kind in diesen Alltag integrierst und gleichzeitig aber die Verantwortung für die Fehler deines Kindes übernimmst, ist die Reibung einfach sehr gering.
Ja, halt dieses ständige, mach dies, mach das, diese ständige Kontrolle wird dann einfach irgendwie eher zu einer liebevollen, friedvollen Koexistenz, die halt aber dazu führt, dass es sich ergänzt so, dass es relativ reibungsfrei einfach gut zusammen funktioniert.
Ich habe jetzt halt auch das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass halt viele bei der bedürfnisorientierten Erziehung das halt so ein bisschen verwechseln und zwar zwischen Wunsch und Bedürfnis immer noch, weil ich dachte erst, okay, das ist vollkommen konträr zur bedürfnisorientierten Erziehung irgendwie. Aber wir haben einfach immer noch nicht verstanden, was Wünsche und was Bedürfnisse sind. Es ist nämlich zum Beispiel kein Bedürfnis deines Kindes. Ich habe letztens ein Reel gesehen, da meinte eine Mutter in dem Reel, warum ich mein Kind nicht dazu zwinge, war es, glaube ich, das Zimmer aufzuräumen. Und dann irgendwie, es ist mein Bedürfnis nach Ordnung und nicht seins.
Ordnung das ist zum kein
Beispiel,
Bedürfnis.
Das ist zum Beispiel überhaupt gar kein Bedürfnis. Und wir sagen den Kindern auch nicht, dass sie das Zimmer aufräumen müssen, aber wir leben das den Kindern vor, dass wenn man dankbar für Gegenstände ist, dass man sie dann pfleglich behandelt und das bedeutet eben auch, dass man sie an den Platz zurückräumt, wo sie hingehören und es bedeutet, dass, also weil sie dann ja eben nicht auf dem Boden rumliegen und außerdem haben wir den Kindern immer gesagt, wenn du das nicht aufräumst, dann wirst du es später nicht wiederfinden. Mhm. Und da haben die Kinder dann auch selbst einfach öfter schon die Erfahrung gemacht, dass sie bestimmte Dinge nicht wiedergefunden haben, die sie nicht aufgeräumt haben. Und deshalb räumen sie ihre Sachen einfach auch gerne auf.
Ja, im Prinzip ist das ja wirklich komplett bedürfnisorientierte Erziehung.
Ja.
Bloß halt mit konkreten Dingen, die man tun kann, um die auch wirklich umzusetzen.
Naja,
mehr ist das ja nicht.
Ja, vor allem ist es aber halt auch nochmal viel klarer, weil ich finde halt, wenn man nach der bedürfnisorientierten Erziehung geht, vielen ist einfach nicht klar, was ein Bedürfnis und was ein Wunsch ist. Und dadurch passiert es, dass den Kindern alle Wünsche erfüllt werden und die Eltern wirklich nur dann Grenzen setzen oder Dinge tun, die sie jetzt tun müssen oder wollen, wenn sie halt sonst komplett auf dem Zahnfleisch gehen würden. So war es zumindest bei mir. Ich war immer so, jetzt muss ich eine Grenze setzen, weil sonst komme ich in den gelben Bereich. Du kannst aber auch eine Grenze setzen, wenn du im grünen Bereich bist. Du kannst auch eine Grenze setzen. Manchmal habe ich Kopfschmerzen, habe ich keine Lust, was vorzulesen und vor allem habe ich meistens keine Lust, auf den Kinderzimmerboden zu setzen und irgendwas zu spielen und einfach zu sagen, nein, ich spiele jetzt nicht mit dir hier irgendwie ein Rollenspiel, Punkt.
Ja, stimmt so, bedürfnisorientierte Erziehung ist so, wie ich das jetzt auch oder wie wir es ausgeführt haben und wie wir das auch kannten, war immer so, wie komme ich nicht in den roten Bereich? So, wann muss ich in die Grenze setzen oder in den gelben Bereich, um nicht in den gelben oder roten Bereich zu kommen, aber warum nicht einfach im grünen Bereich bleiben?
Ja, genau. Und warum nicht auch einfach sinnvoll? Grenzen setzen, nicht aus, also aus Prinzip klingt falsch, aber einfach aus, weil ich es nicht möchte, Punkt.
Weil ich da keine Lust drauf habe.
Weil ich halt einfach nicht dein Alleinunterhalter bin.
Weil ich jetzt, genau.
Weil du
ich
ein Kind bist und du kannst mit anderen Kindern spielen. Das ist halt auch so ein Ding, natürlich wollen die Kinder alle nicht in die Kita gehen, wenn die Eltern ständig mit ihnen spielen. Also weil natürlich sind die Eltern die Hauptbezugsperson. Unser Kind hilft jetzt hier viel mit, aber es ist halt auch manchmal langweilig mit Mama und Papa. Und dann, ja, also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich früher super, super gerne in die Kita gegangen bin, einfach weil da meine Freunde waren. Meine Mama hat auch, die war immer liebevoll und die hat mich immer mit einbezogen. Aber sie hat sich halt, sie hat mit mir gebastelt. Also sie hat mit mir genau die Dinge gemacht, die sie gerne macht. Sie hat mit mir gebastelt, sie war mit mir draußen, aber sie hat sich nicht mit mir auf den Kinderzimmerboden gesetzt und Puppen gespielt.
Ja, und das ist halt auch so, das ist das, was ich auch jetzt gelernt hatte, was ich in den letzten Tagen auch manchmal ein bisschen falsch gemacht hatte. Es geht nicht darum, bei dieser, das ist ja keine neue Erziehungsphilosophie, aber das so umzusetzen, da geht es nicht darum, aus Prinzip irgendwas zu machen, um irgendwas zu erreichen. Nein, es geht einfach nur darum, das zu machen, was man möchte und das nicht zu machen, was man nicht möchte. Fertig, so. Es ist alles offen. Es steht jedem frei, irgendwie zu tun.
Also wenn ihr gerne auf den Spielplatz geht, dann geht auf den Spielplatz. Wenn ihr gerne Puppen spielt, dann spielt Puppen. Also
ja, wenn nicht, dann lasst es nicht.
Ich habe das schon immer gesagt, so ich habe keine Lust, irgendwie im Kinderzimmer rumzusitzen. Was ich gerne mache, ist die Kinder im Haushalt mit einbeziehen. Das habe ich auch von Anfang an gemacht. Und trotzdem hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Und das ist halt irgendwie schön.
Man muss halt nicht dieses und jenes machen. Man muss auch nicht durch den Park rennen und den Kindern eine Biologiestunde erteilen.
Das hast du aber gemacht.
Man muss auch nicht aus Prinzip auf dem Kinderzimmerboden sitzen und irgendwas stupides Spiel mit einem Einjährigen, weil man das machen fördert. Muss.
Das muss ja das schon können. Guck mal, das Kind kann hier schon Reifen auf so ein Dings stecken. Wie toll. Als unser Kind das geschenkt bekommen hat mit 8 Monaten oder so ein Steckspiel, so Reifen auf so einen komischen Ding-Dong, ich weiß nicht, wie man das nennt.
So ein Stehaufmännchen-Teil.
So drauf stecken. Ich dachte, boah, jetzt kann es das endlich so krass, es ist schon so krass entwickelt. Was bringt es ihm?
Jetzt kann es eben Reifen auf so ein Wackelding stecken.
Was hat es davon gelernt? Ja. Ich hätte ihm besser eine Flasche gegeben zum Aufschrauben.
Ja, ist ja also wenigstens ein bisschen realitätsnah. Aber ist ja klar, wenn Kinder davon lernen, was Erwachsene machen und sich das angucken, halt am Modell lernen und dann halt mal auch versuchen, irgendwie mitzumachen. Also das ist ja so die natürliche Art und Weise, wie Kinder lernen. So, und es ist halt klar, dass Kinder irgendwie von Eltern am Modell lernen und das dann versuchen. Und das ist dann natürlich eben nicht, oh, mein Kind muss jetzt hier im Kinderzimmer sitzen und jetzt irgendwie eben mit Bauklötzen spielen. So, das ist einfach nicht nötig. Das kannst du natürlich machen, wenn es das möchte, aber es ergibt keinen Sinn, sich dazu zu setzen und das halt zu
Das mit dem Kind zusammen zu üben.
Ja, genau.
Ja, voll. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch die letzten Wochen, also es ist auf jeden Fall jetzt dadurch sehr aufregend bei uns zu Hause, logischerweise.
Mhm.
Aber also auch für uns, weil es für uns auch auf jeden Fall alles neu ist. Wir müssen auch selber noch gucken, zum Beispiel Zähne putzen. Die Kinder werden nicht mehr dazu, in Anführungszeichen, gezwungen. Wir rennen nicht mehr hinter denen her mit der Zahnbürste. Wir haben sie nie zum Zähneputzen gezwungen, aber wir animieren sie nicht mehr so intensiv dazu. Wir sagen halt einfach, hey, du hast deine Zähne noch nicht geputzt und gehen selber Zähne putzen. Und das Geile ist, das funktioniert halt. Die machen das halt einfach. Ja. Also die putzen halt von sich aus die Zähne.
Ja.
Ich finde das so geil.
Aber man muss halt auch dazu sagen, dass es jetzt auch durch die Umstellung, dass gerade bei dem größeren Kind stößt das auch auf Widerstand.
Ja.
So.
Es ist ja auch gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Das wollte ich noch sagen, das fand ich wichtig. Ich finde dieses Bedürfnisorientierte und dann zusätzlich kommt man dann auch mit den Sprachen der Liebe, sind ja auch alle immer sehr gerne. Eine Sprache der Liebe ist zum Beispiel helfen. Und wenn dein Kind dich halt in der Küche herumkommandiert und sagt, bring mir das, bring mir das, bring mir das, bring mir das, bring mir das und ich möchte das essen, dann möchte ich das essen, dann möchte ich das essen, dann möchte ich das essen, dann ist es nicht so, dass das Kind vielleicht unzählige Forderungen stellt und vielleicht ein bisschen verwöhnt ist. Nein, in der bedürfnisorientierten Erziehung nennen wir das Sprachen der Liebe. Sorry, ich muss das gerade so sagen, weil das macht mich ein bisschen wütend, weil ich das nicht gecheckt habe auch und weil ich das aber, das ist so undankbar.
Mhm.
Und das ist kein, es hat mich damals schon, als du angefangen hast, das zu tun, dem Kind neues Essen aufzutischen, wieder neues und wieder neues und wieder neues, wenn es halt nach was anderem verlangt hat. Das hast du gemacht und ich habe es nicht gemacht. Ich weiß noch, wie ich wütend war und zu dir gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung, dass du das machst. Und du meintest, ja, aber du möchtest das so machen und du isst es dann alles immer auf. Und ich dachte mir so, aber das kann nicht richtig sein. Das hat sich einfach nicht richtig für mich angefühlt. Und ich weiß auch noch, dass es bei uns zu Hause das nicht gab. Wir haben halt, wenn wir was uns zu essen geholt haben, das fand ich auch super spannend dann. Wir haben uns halt was zu essen geholt und wenn wir das nicht aufgegessen haben und also so, entweder wir haben es aufgegessen und waren danach satt oder wir haben es halt nicht aufgegessen, haben es in den Kühlschrank gestellt und später wieder gegessen, weil es irgendwie vollkommen logisch war, dass man sich eine Sache nimmt und sich dann daran satt isst und sich halt nicht 10 verschiedene Sachen nimmt.
Ja, ich glaub,
oder man nimmt sich halt wenig und isst dann danach eine andere Sache. So. Und ich dachte so, das kann doch eigentlich nicht normal sein, dass es halt so, also ich habe dann auch von ein paar Leuten dann geschrieben bekommen, nee, also ich finde das vollkommen normal, ich esse auch immer 10 Sachen an und dann mache ich die wieder weg und manchmal schmeiße ich die auch weg und keine Ahnung was. Ich dachte so, okay, aber ein bisschen weird finde ich es schon, sorry to say. Und naja, mittlerweile ist es so, wir decken halt den Tisch, die Sachen stehen da, die Kinder wissen, es gibt das zu essen, die tun sich selber auf, essen das, worauf sie, also was sie mögen. Aber es gibt kein, die Kinder meckern nicht rum. Die meckern wirklich nicht mehr rum. Die dürfen jederzeit an den Kühlschrank. Der Große holt auch immer was für die Kleine raus, wenn die was haben möchte. Wir reden da überhaupt nicht rein. Aber die stehen auch nicht vom Essenstisch auf und holen sich irgendwas so. Also das ist gar kein Problem mehr irgendwie.
Jetzt haben sich irgendwie viele, viele Sachen dadurch so ein bisschen in Luft ausgelöst. Und wenn die Kinder es halt nicht aufessen, kann man sagen, schau mal, du hast nicht aufgegessen. Das ist halt schade so, keine Ahnung, kann man ja schon machen. Aber
jetzt sehen deine Haare richtig scheiße aus.
Okay. Ja, aber weil du das gerade so despektierlich gesagt hast mit den Sprachen der Liebe, ich glaube am Ende, dass es nicht falsch ist so und dass das Ganze, was in der bedürfnisorientierten Erziehung gelehrt wird, vielleicht nicht so, ist wahrscheinlich schon wahr, aber es fehlt so ein bisschen, ich glaube, es führt manchmal zu vielen Missverständnissen.
Es ist auch zu viel, auf einmal, es ist auch viel widersprüchlich.
Und halt, wie man das konkret umsetzt und was jetzt so, ja, ich glaube, das sind halt so Nuancen, das kann halt hilfreich sein, aber es kann halt auch einfach so ein bisschen irreführend sein.
Es fängt ja schon damit an, dass es irgendwie keine einheitliche Meinung dazu gibt, was jetzt genau Bedürfnisse sind und was nicht. Also es gibt ja so viele verschiedene Theorien, was Bedürfnisse sind und was nicht, was zu den Grundbedürfnissen gehört und was nicht. Und je nachdem, nach welcher Theorie du gehst, hast du halt mehr oder weniger Grundbedürfnisse. Aha. Schon allein das finde ich halt so, ja cool, nach was gehst du jetzt? Ist das jetzt ein Bedürfnis oder nicht? Also was ich halt spannend fand und was tatsächlich, also bei unserem großen Kind ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, weil er das halt gewohnt ist, dass ihm halt wirklich jeder Wunsch erfüllt wird.
Dass er im Mittelpunkt steht.
Nicht, dass wir ihn jetzt
immer jeden Wunsch erfüllt hätten, aber dass er im Mittelpunkt steht.
Doch, eigentlich schon. Man denkt bei Wünschen immer an Geschenke. Er hat nicht jedes Geschenk bekommen und nicht jedes Spielzeug. Aber wir haben ihm jeden Wunsch erfüllt. Wenn er gesagt hat, gib mir den Löffel, haben wir ihm einen Löffel gegeben. Wenn er gesagt hat, nein, den anderen Löffel, dann haben wir den Löffel ausgetauscht. Wenn er gesagt hat, ich möchte eine Hose haben, haben wir ihm eine Hose gebracht. Wenn er gesagt hat, nein, eine andere Hose, haben wir ihm eine andere gebracht. Wenn er gesagt hat, ich mag die Hose nicht und die in die Ecke gepfeffert hat, dann haben wir noch mal eine Hose geholt. So.
Es ist so wahr. Du hast so recht. Ich habe immer versucht, wenn es ging, habe ich immer versucht, seine Wünsche zu erfüllen. Wenn es möglich war, wenn es nicht richtig, richtig blöd war für mich, bin ich immer auf jeden Wunsch eingegangen.
Ja. Und das machen wir jetzt halt einfach nicht mehr. Und ich muss sagen, es ist gesund und wahrscheinlich.
Es fühlt sich gut an.
Es fühlt sich nicht nur gut an, es hilft auch, finde ich. Also es hat auch zu sehr vielen Erkenntnissen von uns selbst geführt, weil viele Eltern in unserer Kultur strugglen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen unter dem letzten Video auf YouTube, da meinte jemand, dass sie das irgendwie unfair findet, dass ich dem Individualismus die Existenzberechtigung abspreche. Sie denkt gerne an sich selbst, blablabla. Ich kann es jetzt gerade nicht so wiedergeben, ich habe mein Handy leider nicht da. Fand ich voll traurig, das zu lesen. Ich habe das gelesen und das hat mich traurig gemacht, weil ich mir dachte, krass, aber die Welt dreht sich einfach nicht um dich, Punkt. Also ich fühle mich viel besser, seitdem ich weiß, dass sich die Welt nicht um mich dreht, weil das ist so ein Anspruch, den wirst du, wenn du denkst, die Welt muss sich um dich drehen, dann wirst du niemals zufrieden sein.
Ja, das steckt halt auch wieder voller Missverständnisse, dass man sagt, ja, Individualismus, aber ich muss erstmal. Aber das ist ja auch an sich schon wieder so ein Missverständnis, wenn man dann sagt, ich muss mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern und gucken, dass es mir gut geht. Das ist halt vollkommen richtig, aber nicht einfach nur für sich selbst am Ende, damit man selbst jetzt irgendwie besser ist oder besser dasteht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
Darf ich es vorlesen?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, okay.
Ich finde es schade, wie negativ Marlies den Individualismus sieht. Mir ist meine individuelle Freiheit und Entscheidung unabhängig von anderen Menschen sehr wichtig. Und ich denke auch, dass es besser für alle wäre, wenn andere auch so denken würden. Das Problem ist nämlich, dass es in der Gesellschaft viele Konstrukte und Dynamiken gibt, die man meiner Meinung nach hinterfragen und dann auch davon Abstand nehmen sollte. Wenn man nur auf die Gemeinschaft schaut, merkt man gar nicht, was man selbst möchte und negative gesellschaftliche Dynamiken, die letztendlich auch nur davon leben, dass man sich schämt, wenn man nicht mitspielt, können sich so verstärken.
Oh, doch, ich finde den Kommentar, du hast jetzt den totalen Widerspruch dagegen, aber ich finde das total richtig, was du sagst, und ich finde halt, das ist auch schon wieder ein Missverständnis, dass sich das ausschließt.
Weil genau, das wollte ich gerade sagen, das ergibt einfach keinen Sinn.
Genau, das ergibt so, also es ergibt voll Sinn, was dir da schreit, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis zu denken, dass Individualismus, dass alle auf sich, wenn alle auf sich gucken, dass es eben genau dazu führt, dass alle frei sind und alle machen können, was sie wollen. Ich glaube, das ist halt.
Aber mir hat halt der Satz, ja, sehr sauer aufgestoßen. Mir ist meine individuelle Freiheit und Entscheidung unabhängig von anderen Menschen sehr wichtig.
Ja.
Und ich denke auch, dass es besser für alle wäre, wenn andere auch so denken würden.
Ich kann das voll nachvollziehen. Das geht ja auch in die Richtung, alle sollen irgendwie das machen, was ihnen liegt und für sie gut ist. Und dann fügt sich die Gemeinschaft
zusammen.
Wenn
man das so sieht, man könnte es also, aber auch so sehen, als ob die Person meint, dass jeder nur auf sich schauen soll.
Ja, eben. Das ist halt ein Missverständnis, glaube ich. Also wenn man auf sich guckt und schaut, was tut mir gut und was kann ich dann anderen geben daraus, wenn man das trotzdem dann auf die Gemeinschaft bezieht, dann ist es ja eben, also das, was die Person geschrieben hat, ist ja auch völlig richtig, so dass es toxisch ist, irgendwie Gruppenzwang und irgendwelche gesellschaftlichen Dynamiken, dass man irgendwo reingedrängt wird. Das ist ja eben wirklich nicht gut. Aber das ist ja so, wenn du auf dich schaust, was dir liegt, was dir gut tut und dich erforschst in der Gemeinschaft und das dann der Gemeinschaft zurückgibst, dann löst es doch dieses Problem auch, glaube ich.
Aber sie geht davon aus, ich hab gesagt, dass wir in unserer Gesellschaft alle mehr darauf gucken können, sollten, was wir füreinander tun können.
Genau.
Sie geht davon aus, dass man das quasi in unserer jetzigen bestehenden Gesellschaft, dass man nicht mehr an sich selbst denken sollte, sondern nur an alle anderen.
Ja, richtig.
Dass dann Gruppenzwang und sowas entsteht, ist logisch, weil unsere Gesellschaft zurzeit auf Hierarchien aufbaut und sich alle automatisch danach gucken, dass sie über jemandem stehen, was aber in einer egalitären Gesellschaft nicht so wäre. Mhm. Und wenn wir alle einander auf Augenhöhe betrachten würden und alle davon ausgehen würden, dass wir gleich viel wert sind, dann wäre es total, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das hängt für mich alles miteinander zusammen, total. Sodass die Menschen nur auf sich schauen, hängt für mich damit zusammen, dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist,
richtig.
Weil niemanden interessiert, wie es der anderen Person geht. Hauptsache, man selbst kann seinen größten Vorteil daraus schlagen.
Ja, genau. Und das schränkt halt die Freiheit von jedem ein, weil wenn alle irgendwie aufeinander Acht geben, es geht ja nicht darum, sich selbst aufzugeben für andere, sondern es geht einfach nur, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig aufeinander Acht gibt. Und dadurch bekommen alle mehr Freiheit am Ende und können alle mehr so leben, wie sie sich das wünschen. Und deshalb ist es halt eben ein Trugschluss am Ende, dass alle genau komplett auf sich gucken müssen und alle anderen so gesehen ignorieren und das Beste für sich rausschlagen und dadurch dann die Gesellschaft so sich diese Probleme auflösen, sondern ich bin der Meinung, das Gegenteil ist der Fall.
Du kannst auch nur auf die Gesellschaft gucken, um Probleme innerhalb der Gesellschaft zu finden. Du kannst nicht Probleme innerhalb der Gesellschaft finden, wenn du nur auf dich guckst.
Das bedeutet ja eben nicht, dass du dich selbst vergisst und nur noch irgendwie für andere was machst. Nein, das bedeutet einfach, dass du immer noch bei dir bist, aber Mitgefühl und Hilfsbereitschaft anderen entgegenbringst und andere halt auf Augenhöhe behandelst. Und dass siehst, dass andere Menschen auch wichtig sind, dass wir alle wichtig sind.
Ja.
So, das ist ja im Endeffekt.
Aber deshalb hat mich der Kommentar so ein bisschen.
Der ist irreführend. Ich kann ihn irgendwie nachvollziehen, aber es ist.
Aber ich finde es witzig, weil am Anfang meintest du so, nein, du siehst das komplett wie der Kommentar und jetzt irgendwie nicht mehr.
Nee, ich sehe komplett, was die Probleme, die sie meint. Und ich habe einfach so ein bisschen für einen Trugschluss. So.
Naja, ich glaube, das ist eine Person, die sehr an den Individualismus glaubt.
Vielleicht, ja.
Und
wir haben genau das gleiche
halt
Ziel.
Jetzt, ja, nö, weiß ich nicht. Aber sie fühlt sich halt davon enttäuscht, dass ich eine andere Meinung habe. Damit habe ich ihrem Bild nicht entsprochen. Ist ja auch vielleicht so ein generelles Ding, dass man so Erwartungen an andere Menschen hat.
Aber ich finde es schon gut, dass dann so eine Gegenmeinung kommentiert wird. Also,
ja, aber das zu schreiben, ich finde es schade, wie Marlies den Individualismus sieht, ist halt so wertend. Also halt so, warum formuliert man das dann so? Man kann es ja auch einfach sagen. Ich persönlich finde den Individualismus gut aus den und den Gründen, halt jemanden so zu bewerten.
Ja, stimmt.
Das ist halt auch wieder, deshalb hat mich der Kommentar auch irritiert, weil das halt auch schon wieder so eine Abwertung einer Person stattfindet, um sich selbst aufzuwerten, die eigene Meinung. Es ist halt, es ist genau, das fand ich halt sehr passend mit dem Kommentar, weil es ist halt genau das, was ich im Individualismus sehe. Dieses, ich werte mich jetzt auf.
Aber ich freue mich auf jeden Fall irgendwie, wenn da Kommentare kommen. Ich muss selbst jetzt wieder ein bisschen mehr reingucken. Aber kommentiert auf jeden Fall schön fleißig unter die Videos oder schreibt uns.
Schreibt uns auch mal, ob sich die Themen jetzt zu sehr im Kreis drehen, weil dadurch, dass wir den Umzug haben und so, sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen. Vielleicht müssen wir nächste Folge mal wieder spezieller ein Thema raussuchen.
Ja, wir sind auch gerade sehr mit unseren Themen beschäftigt,
ja, das stimmt.
Ne, die da sind. Deshalb, vielleicht ist das auch wie so eine Themenfolgen. Folge, ach, keine Ahnung.
Ich denke halt gerade drüber nach, so, also weil ich habe jetzt ja gerade auch sehr abwehrend auf den, also ich habe ja auch sehr abwertend über die Person gesprochen, die das halt kommentiert hat, weil ich mich ja auch dann direkt irgendwie angegriffen fühle. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es ja auch immer so ein bisschen so ein, weiß nicht genau, wie ich sagen soll, also es ist halt, natürlich bin ich jetzt der Empfänger von der Botschaft, aber ich finde halt schon auch, dass man als Sender die Verantwortung dafür übernehmen sollte, was man schreibt. Also ich weiß, dass es kein richtiger negativer Kommentar war und dass ich jetzt auch falsch reagiert darauf habe. Aber ich finde halt, also wenn ich halt einen Kommentar schreibe und möchte, dass er wertschätzend klingt, dann hätte ich ihn halt einfach anders formuliert. Ich frage mich halt oft irgendwie, ob Menschen, die wissen das nicht wahrscheinlich, wie viele, was für eine Flut an Kommentaren kommt, auch wie viele Hasskommentare kommen, so, dass man halt dann auch auf diese Nuancen gar nicht achtet. Also wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, dass das Beste, was du da machen kannst, ist, dich einfach irgendwie nicht angreifen zu lassen und einfach nur so den Informationsgehalt rauszunehmen.
Ja klar, aber wenn ich halt, das ist es ja genau, wenn ich die Nachricht, also wenn die direkt anfängt mit einer Bewertung, dann lese ich die gleich ganz anders. Weißt du, also das ist so wie, wenn du, also man, es gibt diese Confirmation Bias, dass man halt eher,
dass man eher die Informationen, die bestätigen, was man denkt, höher gewichtet.
Genau, dass man die halt auch eher aufnimmt und bei den anderen hat man halt so eine Abwehrhaltung. Und das ist im Prinzip genau dasselbe. Also wenn halt mit einer negativen, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kommentar mit einer negativen Wertung beginnt oder dass ich generell abgewertet werde, kann ich den Informationsgehalt nicht mehr von der Abwertung trennen. Und deshalb ist es so wichtig, auch im Internet achtsam zu kommunizieren einfach.
Generell achtsam zu kommunizieren, aber halt auch im Internet.
Ja, vor allem im Internet, weil generell kriegst du ja die Tonlage und sowas kriegst du ja immer noch mit. Also du siehst ja, ob eine Person dich anlacht oder ob sie.
Ja.
Also wenn sie jetzt so zu mir gekommen wären und gesagt, Mann, ich finde das so schade, dass du den Individualismus dass du den so negativ siehst, weil aus den und den, dann hätte ich das wert so. Aber ich habe es halt so gelesen, ich finde es mega schade, dass Marlies den negativ, dass sie, also ich habe es halt so gehört quasi, ich finde es mega schade, dass Marlies den Individualismus so negativ sieht. Also so als Angriff. Ich kann es ja nicht lesen, also ich kann es ja nicht hören. Ja,
und ich lese das einfach nur als ihre als Ausdruck ihrer eigenen Meinung
darüber. Ja, weil du ja aber auch nicht direkt angesprochen wirst. Wenn du direkt angesprochen wirst, dann ist es bei dir auch anders.
Ja, voll, ich kann das auch total nachvollziehen. Aber ja.
Und deshalb, also ich muss da gerade nur drüber nachdenken, weil es natürlich von mir auch jetzt unfair war, wie ich das wiedergegeben habe und wie ich darauf reagiert habe. Vor allem, nachdem ich das jetzt nochmal gelesen habe und festgestellt habe, dass da was ganz anderes drinsteht, als ich im Kopf hatte. Aber einfach nur durch diese Wertung am Anfang. Das fand ich jetzt gerade einfach ein spannendes Learning irgendwie.
Generell, wie man kommuniziert und wie man dann zurückkommuniziert. Das ist ja auch ständig in irgendwelchen Kommentardiskussionen so. Die drehen sich im Kreis und greifen sich nur gegeneinander an. Und keiner hört dem anderen zu.
Ja.
Und dann steigert sich die Wut. Das ist total sinnlos. Anscheinend einfach mal irgendwie zuzuhören oder zu lesen, was will diese Person sagen, das versuchen zu verstehen und dann irgendwie darauf einzugehen und ohne sich angreifen zu lassen.
Ja.
Das wäre einfach viel zielführender.
Ja, ich lasse mich voll oft angreifen von Nachrichten. Also ich hatte das auch schon voll oft, dass ich irgendwie so ein bisschen negativ geantwortet habe oder negativer. Mhm. Und dass die Person sich dann entschuldigt hat und so war, hey, ich wollte dich gar nicht verletzen. Und ich dann so voll so war, oh nein, es tut mir voll leid, ich wollte dich auch nicht verletzen. Aber ich bin es so gewohnt, dass ich als Person halt degradiert und runtergemacht werde und als hässlich, unfähig und was weiß ich bezeichnet werde, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, dass Menschen vielleicht einfach nur einmal ein unglückliches Wort wählen oder so.
Also was ja auch für die sendende Person gar nicht absehbar ist.
Ja, ja, voll.
Also ich hatte auch solche Nachrichten gehabt und habe dann geschrieben, ja, ich finde das jetzt aber blöd. Und dann kam auch die Antwort, nee, da war es gar nicht gemeint. Ich war so, okay, never mind, sorry. Ja. So, das ist gerade eben wenn es nur das Geschriebene ist, noch mal viel schwerer irgendwie das so rüberzubringen oder halt auch richtig einzuordnen als empfangende Person.
Ja.
Ja.
Ja, also sorry an der Stelle.
Ich hoffe, die Person hört das jetzt weiter und hat mich ausgeschaltet. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zum Ende, würde ich sagen, und kümmern uns um unseren Umzug.
Ja, und dann mal gucken, ob ihr uns nächste Woche wieder hört oder nicht.
Ja, mal schauen.
Tschüss.